herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Moin Denise.
Hi Astrid, moin.
Hallo liebe Zuhörer des Einfach-Füttern-Podcast zu einer weiteren Folge. Diesmal wollen wir uns den Milchinhaltsstoffen widmen. Das ist ein Thema, was uns sowohl in Strategiegesprächen als auch in den Kundentelefonaten, in den Live-Calls immer wieder oder im Moment vor allen Dingen immer wieder auf den Tisch kommt sozusagen, weil das jetzt eine Phase ist, wo viele mit den, wo die Inhaltsstoffe wieder sinken. Hat man sich gefreut im Winter, im Januar, lagen die hoch und jetzt entwickelt sich das zurück. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das beeinflussen? Welche Moves kann ich machen? Welche soll ich mir sparen? Und darum soll es in dieser Folge gehen.
Ja, richtig. Also wir haben ja tatsächlich einfach geguckt, was sind so typische Alltagsfragen neben der Vorbereitung auf die Grasernte, was wir jetzt ja auch in den anderen Podcast-Folgen schon abgearbeitet haben. Und da ist einfach ein Thema, was unter den Nägeln brennt, dass zwar die Milchmengen oft auch noch steigen oder auf jeden Fall sich stabil auf einem guten Niveau zeigen, aber die Milchfettgehalte und auch teilweise die Eiweißgehalte nicht den Wünschen der Milchviehhalter entsprechen.
Das ist ein Thema, was immer im April kommt.
Also es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man immer im Frühling stolpert. Das hängt auch stark mit den Außentemperaturen zusammen und auch mit den Futterqualitäten gibt es durchaus Unterschiede von Betrieb zu Betrieb. Jede Ration ist ja auch anders aufgebaut, logischerweise. Also ihr wisst ja, ne, Gras- und Maisanteile sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Grundfutterqualitäten sind sehr unterschiedlich und das wirkt sich natürlich alles aus. Und das, was wir immer mal in der Ausbildung, im Studium gelernt haben, der Fettgehalt geht runter und dann erhöhe ich Rohfaser-Schrägstrich die Strohmenge.
Ja.
Das ist ja so ein Evergreen, der dann immer angewendet wird in der Praxis, aber ja, in der Regel nur zu wenig Erfolg bis gar keinem Erfolg führt in unserer Beobachtung.
Warum war das kein Erfolg, Denise?
Ja, weil häufig ja noch andere Aspekte, die die Ration betreffen, außen vor gelassen werden. Also ein einfaches Beispiel ist ja, dass in der Praxis nur sehr wenig Betriebe, also ich denke, die hier Podcast schon länger hören, die messen Trockenmasseaufnahme, aber im großen Feld in der Dachregion ist es ja einfach so, dass maximal 95% messen keine TMA.
Ja, so rum, genau.
So rum wird ein Schuh draus. Maximal 5% messen, einmal in der Woche TMA oder häufiger. Und da gibt es dann oft jetzt auch durch die Wetterumschwünge große Schwankungen bei den Tieren. Also nicht nur Futterselektion führt ja dazu, dass es zu ungesunden pH-Wertschwankungen im Pansen kommt und zu hohe Kraftfutterkurven an der Station oder im Roboter, sondern eben auch Futterselektion und dann gepaart mit schwankenden Außentemperaturen, Niederschlag, schwankenden TS-Gehalten in den Silagen, die man einsetzt. Ja. All das wirkt sich dann immer direkt noch auf die Futteraufnahme aus und somit dann auch auf die Fasermatte im Pansen und die Stabilität vor allen Dingen der Fasermatte. Und häufig reicht es da eben nicht aus, einfach nur die Strohmenge jede Woche zu erhöhen und das Gefühl zu haben, jetzt wird auch noch Eiweiß weniger oder die Milch geht sogar zurück. Oder die Futteraufnahme sinkt nochmal, falls man sie dann doch misst.
Ja.
Und dann gibt es oft auch so ein paar Verzweiflungstaten, dass Landwirte dann auf die Idee kommen, das doch über irgendwelche Zauberpulver abbilden zu wollen, um da den weiteren Rückgang der Milchinhaltsstoffe abzufangen. Und das ist unserer Erfahrung nach aber dem Ergebnis zu über 60-70% nicht zuträglich.
Also, was sind die Sachen, die ausprobiert werden dann konkret?
Also es wird in der Regel, also wenn man dann diese Strohbaustelle schon so für sich abgehakt hat und festgestellt hat, ja, dass auch mit 1,4 Kilogramm Stroh in der Ration Fettgehalt trotzdem bei 3,70 oder 3,80, ja, kommt ja immer jetzt auf das Ausgangsniveau an. Ne? Wenn ich 36, 38 Liter melke, dann gibt es einfach Betriebe, die jetzt schon unter 4% Fett liegen, andere, die melken unter 30 Liter. Die stellen aber auch fest, dass sie jetzt nicht mehr bei 4,30, 4,40 liegen, sondern vielleicht nur noch bei 4,10. Also da hat ja jeder ein anderes Normal Null, wie wir dann immer so schön sagen. Und da ist es eben auch immer sehr wichtig, dass man ECM sich ausrechnet. Formel findet man über Google schnell im Internet. Und dann kann man das auch mit dem letzten Frühjahr und dem vorletzten Frühjahr gut vergleichen, seine Daten, um da nicht den Tieren gegenüber ungerecht zu werden. Also in Form von, ja, so niedrig waren meine Fettgehalte noch nie. Ja. Aber eigentlich merke ich auch 5 Liter mehr Milch als vor einem Jahr. Ne? So das, was wir auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt haben. Und was wird da noch ausprobiert, nachdem man diese Strohsackgasse da einmal genommen hat? Es ist dann einfach, ne, dann wird nochmal geguckt, ob Futterfettgaben da helfen könnten.
Okay.
Auch, ja, Lebendhefe, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite, wo man dann sich erhofft, man kann den Pansen nochmal anschmeißen und die Milchfettgehalte wieder nach oben bringen. Unsere Philosophie ist ja immer erstmal zu gucken, warum liegen sie denn so niedrig?
Ja, warum sind sie gesunken, ne?
Ja, genau. Und da ist ja, naja, die Ursachen sind sehr vielschichtig und da muss man dann auch genau hingucken, weshalb es aus unserer Sicht immer keinen Sinn macht, da mit pauschalen Aussagen, ja, dann musst du XY füttern und dann behebt sich das Problem automatisch, weil es nicht so ist. Wir empfehlen ja immer nur Sachen, die bei 80% der Betriebe funktionieren.
Ja.
Wenn es dann irgendwie bei 5% funktioniert oder bei von mir aus auch 15, ist das nicht ausreichend, um da eine Beratungsempfehlung für auszusprechen. Und wir stellen einfach immer wieder fest, dass die Rationen so aufgebaut sind, dass sie gar nicht die Milchinhaltsstoffe halten können. Also weil die Ration entweder nicht zum Leistungsniveau passt, entweder nicht zur Trockenmasseaufnahme. Mhm. Auch Tierkomfort, Kuhkomfort spielt eine Rolle, ne? Belegungsdichten spielen eine Rolle. Gerade wenn ich Futterselektion habe, brauche ich ja viel mehr Fressplätze, Fressplatzgelegenheiten für die Tiere, als wenn ich keine Futterselektion habe, weil unser Ziel, dass nur maximal 50% der Tiere zum Futtertisch kommen, wenn man frisch füttert, ist ja uns ein sehr wichtiges. Und wenn aber eben alle Tiere kommen, weil sie sortieren können, dann ist man da ja einfach auch darauf angewiesen, dass dann entsprechend ja die Stallumgebung so aufgebaut ist, dass das dann auch funktioniert. Wenn man bisher noch keine Lösung gefunden hat, aufgrund von schlechten Häcksellängen, Schnittlängen, die Ration so aufzubauen, dass sie nicht sortiert werden kann.
Ja, also genau, Ursachenforschung, Controlling. Wie kann man noch reagieren darauf jetzt?
Also man muss tatsächlich das, was du gerade schon gesagt hast, dein komplettes Fütterungskontrolling nochmal hinterfragen. Ne? Die Anschiebefrequenzen, die Fütterungszeiten, das Nacherwärmungsrisiko, wie sind die Kotbilder? Gibt es Tiere mit plötzlichem Milchverlust? Habe ich einfach ein Problem mit subklinischen Azidosen? Das ist ja auch, kann man auch in den Podcast-Folgen vom letzten Frühjahr, Sommer nachhören. Das eine ist der häufigst übersehensten Probleme, dass man zwar rechnerisch sehr viel Faser füttert und vielleicht sogar auch in der TMR-Analyse viel Faser finden würde, wenn man die Ration analysiert, aber bei einer zu geringen Futteraufnahme oder eben bei der Herausforderung, dass die Ration sehr feucht ist und dadurch die Passagegeschwindigkeit stark ansteigt, dass einfach nicht ausreicht, die Verweildauer des Futters im Pansen, um da die Pansenmikroben in so eine Situation zu bringen, ja, dass die Fasermatten dann auch stabil sind und die da ihren Job gut machen können. Ne?
Ja.
Und Hitzestress spielt auch eine Rolle. Und da muss man auch berücksichtigen, dass Tiere im Hochleistungssektor ab 15 Grad Außentemperatur schon Hitzestress haben.
Ja.
Das heißt, die Ventilatoren stellt man eben nicht erst bei 28 Grad an, sondern höher.
Ja.
Und das sind dann ganz viele Puzzleteile, wie wir es immer so schön nennen, die man dann zusammenfügen muss. Und üblicherweise kann man sich von dem Problem der sinkenden Inhaltsstoffe nicht freikaufen, indem man sich irgendwas dazu kauft.
Ja, ja, verstanden. Ja.
Sondern man muss einmal die Fütterung richtig durchleuchten, ne? Und das von A bis Z durchgehen.
Ja, also es gibt keine Entschuldigung eigentlich, die mit der Jahreszeit so zusammenhängt, dass man sagt, ja gut, dann habe ich jetzt halt niedrigere Inhaltsstoffe und jetzt ist es halt so.
Ja, nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich finde immer, wenn man jetzt im Juli, weil da muss man dann auch aufgrund der Hitze, ne, man hat 30 Grad, das macht für die Tiere einfach Sinn, in der Milchfettproduktion runterzugehen, weil der Stoffwechsel sonst überlastet ist. Wie wir es dann auch schon in dem einen oder anderen Podcast beschrieben haben, da macht es dann einfach Sinn. Aber jetzt Ende März, Anfang Mitte April, sollte das noch nicht der große Game Changer für die Pansenmikroben gewesen sein, weil wir jetzt mal ein paar Tage mit über 12 oder 15 Grad hatten. Zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, wird sich ja die nächsten Wochen jetzt schnell ändern. Aber dass man das einfach berücksichtigt und auch wirklich immer ECM miteinander vergleicht, also wie war es denn letztes Jahr und nicht einfach ignoriert, dass sie jetzt, wie gesagt, deutlich mehr Milch geben, aber immer noch die gleiche Trockenmasseaufnahme haben wie vor einem Jahr, ne, dann kriege ich da keinen Schuh draus. Und aus dem Grund muss ich da dranbleiben. Genauso wie ich vorhin schon sagte, ne, wenn die TS-Gehalte in den Silostöcken schwanken und die Pansenmikroben gar nicht wissen, was für eine Ration sollen sie jetzt überhaupt verwerten und wie, dass man an, ne, Harnstoffwertschwankungen von 180 auf 210 und dann auf 150 sind nicht normal und die dürfen in der Praxis nicht vorkommen, wenn man sich intensiv mit Tiergesundheit und Fütterung beschäftigt.
Ja, das ist natürlich tatsächlich auch so ein Thema, wo was wir ja auch regelmäßig haben, dass es so viel Auslegungssache ist, ne? Was ist eine starke Schwankung? Habe ich Futterselektion? Nee, habe ich nicht, weil ich habe ja viel Wasser in der Ration. Ja, nee, das ist zu kurz gedacht, das wissen wir. Ich habe neulich auch mal gehört, auch von einem Podcast-Hörer, der dann sagt, ja, man hört ja im Podcast immer nur, ihr beschreibt es halt viel zu grob, ne? Weil man kann da gar nicht so richtig viel von ableiten. Das hat natürlich zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass wir mit den Betrieben ja viele Monate zusammenarbeiten, um die ganzen Details zu klären. Das ist der eine Punkt. Und dann ist ja einfach das zweite wirklich, dass viele Betriebe sehr, sehr individuelle Situationen, Ziele, Rahmenbedingungen und so weiter haben, warum das eine, was für den einen jetzt vielleicht die Lösung ist und für den anderen gar nicht die Lösung sein kann.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja Betriebe, die melken 33 Liter mit 6,5 Kilogramm Kraftfutter in der Ration, mal platt gesagt. Und andere Betriebe melken die gleiche Milchmenge mit knapp 10 Kilogramm oder sogar noch mehr Kraftfutter in der Ration. Und da kann man nicht sagen, ach so, ja gut, dann macht man jetzt alle das. Also weil das nicht funktioniert, weil es jeweils immer einen Grund hat, warum der Betrieb an der und der Stelle steht. Ne? Und bei dem einen, der muss zwar wenig Kraftfutter einsetzen, aber hat auch Grundfutter, was quasi die Wirkung von Kraftfutter hat, weshalb man dann auch wieder gucken muss, wie wirkt sich das auf die Azidosegefahr im Pansen aus oder für die Kühe und auf die Tiergesundheit dann hinten raus. Und das ist ja das, was wir dann mit den Landwirten auch gemeinsam an Wissen erarbeiten, dass ihnen dann bewusst wird, wie fein diese Schrauben sind und dass es eben.
Und was ich eben auch wichtig finde, ist, dass man sich eben klar macht, weil das, was du gerade gesagt hast, das ist ja die Lösung. Es geht ja darum, Controlling zu etablieren, zu wissen, wie stark sind die Schwankungen und so weiter. Ne, das ist ja auch immer was, was man uns dann häufig nicht glaubt oder wo man dann der eine oder andere sagt, ich muss aber, irgendwas muss doch noch, irgendwas mache ich doch noch eklatant falsch, weil man eben auch diesen Bereich des Controllings einfach grundsätzlich unterschätzt. Ich glaube, wenn allen Betrieben klar wäre, dass da, ne, 500 bis 1000 Liter Milch pro Tier und Jahr hängen und dass das irgendwie 50.000 Euro oder 30.000 Euro ist bei 100 Kühen, das macht man sich ja häufig nicht klar, wenn es so wäre. Oder das ist ja das, was wir dann auch mit den Betrieben erarbeiten, wie du richtig gesagt hast. Aber es geht genau ganz viel darum, zu wissen erstmal, wo stehe ich denn eigentlich und was hat sich verändert, damit ich dann auch gucken kann, was ist denn dann die Antwort, wie muss ich denn dann reagieren, ne?
Ja, und es macht ja auch total Spaß, hatte ich heute gerade wieder, wenn denn ein Landwirt, der schon lange mit uns zusammenarbeitet, jetzt weit über ein Jahr, wovon wir ja viele Kunden haben, weil wir sehr gerne auch langfristig mit den Landwirten zusammenarbeiten und dann einfach postet und sagt, hier, das ist mein aktueller Status quo, das und das sind die Daten dazu, das und das wäre jetzt mein Vorschlag, das würde ich dann die nächsten Tage machen, danach würde ich dann das und das probieren, kann ich das so machen, würdet ihr das auch so sehen? Und um diesen Austausch geht es ja, dass jemand direkt schon ein Gefühl dafür entwickelt, ach, was bedeutet denn jetzt dieser Kupfer- oder Zinkgehalt oder Energiegehalt auf meiner Rationsberechnung, Schrägstrich Analyse, Schrägstrich dann vielleicht auch sogar im Blutbild, wenn man dann noch eine bestimmte Fragestellung hat und dann auch direkt schon Gefühl dafür entwickelt, was sind mögliche Lösungen, weil man ja einfach auch so stark von den anderen Betrieben profitiert, die sicherlich immer alle in einer individuellen Situation sind. Nichtsdestotrotz hatte ich auch neulich mit einem Betrieb besprochen, gibt es ja immer diese Normalverteilung ganz klassisch. Und es gibt einfach viele Lösungsansätze, die wir hier auch in unseren eigenen Konzepten dann entwickeln haben oder auch immer weiterentwickeln, wo wir dann sehen, das funktioniert aber noch besser. Also umso ja. enger man das fasst und dann für den Großteil der Betriebe funktioniert das eben auch. Ne? Und das ja. ist immer der entscheidende Punkt. Aber genau, das deswegen führt kein Weg aus unserer Sicht daran vorbei, dass man sich selbst dieses Fütterungswissen aneignet,
ja.
Weil es für euren wirtschaftlichen Erfolg, für die Zukunftsfähigkeit eures Betriebes gar nicht nachvollziehbar ist, dass ihr da nicht selber die richtigen Entscheidungen treffen könnt, weil ihr es nicht wisst oder Angst habt, was kaputt zu machen.
Ja, das sind ja wirklich die entscheidenden Punkte, ne? Aus Unwissenheit kommt man nicht voran oder eben man hat Angst davor, einen Kollateralschaden zu erzeugen, wenn man an einer Stelle zieht und eine andere bricht weg oder so, ne?
Nee. Ja.
Ganz, ganz wichtig. Und ja, genau, also wenn ihr da Lust habt, euch selbst mit auseinanderzusetzen, das bei uns zu lernen, mit uns zusammen den Betrieb weiterzuentwickeln, meldet euch gerne bei uns für ein Strategiegespräch an. Wir besprechen das auch einfach, ob wir euch in eurer individuellen Situation helfen können, damit ihr euch nicht mehr über sinkende Inhaltsstoffe im April ärgern müsst.
Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und gesunde Kühe. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.